Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Guten Tag, hier sind heute Christine Watti und
Christian Conradi, hallo.
Und wir reden heute über Stupsen und Schubsen, stimmt's, Christian?
Könnte man so sagen. Es geht um Big Nudging. Das ist allerdings gar nicht so süß, wie es klingt. Es geht nämlich um die Steuerung der Gesellschaft und zwar mit großen Datenmengen.
Und die spannende Erklärung dazu samt konkreter Beispiele folgt von Jeanette Hofmann, die darüber in dieser Woche bei der Konferenz der Internet Research Association sprach. Und danach versuchen wir eine kurze Analyse der Einkaufsstrategie von Amazon, das nun auch Zeitschriften, handgemachte Waren oder Radiomoderatoren vermarktet. Hast du da schon eine Anfrage?
Nee, ich weiß ja, du hast eine bekommen, Christine.
Genau.
Also ich glaube, zu mir ist der Empfehlungsalgorithmus noch nicht durchgedrungen. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich meine Karriere bei Musical.ly starten kann. Da kann man nämlich Popstars imitieren. Das ist, glaube ich, noch ein verborgenes Talent von mir. Um diese App und auch den Hype darum geht es auch noch hier.
Sagst du dann später auch den Account, dass man dir wie du Popstars imitierst? Mhm. Das finde ich sehr interessant. Und wenn ihn das alles hier zu postmodern und digital bedrohlich daherkommt. Der Podcast Pessimists Archive hat hierzu geradezu das Wort zum Sonntag parat. Die Menschen fanden Technik doch immer schon unheimlich, solange sie neu war.
Go back hundreds of years and you'll see the Sherry Turkles of yesterday saying things like, these telephones we installed in our homes, these bicycles we're all riding, these novels we read at night. We all know how those turned out. The phone, the bicycle, the novel, we love them. The fears surrounding them were foolish. And so it's worth asking, why do we repeat ourselves like this?
Ja, warum erneuert sich eigentlich die Technikangst bei Menschen genauso schnell wie die Technik selbst? Darum geht's auch heute in der Sendung.
Und los geht's. Du bist dran. Du musst die Musikansage machen.
Ja, natürlich. Wie immer mit Musik ist doch quasi schon gesetzt hier. Und los geht's mit dem australischen Meister des Do-It-Yourself-Indie-Pop, Callum Newton nämlich aus Melbourne. Der schlüpft in die Rolle des Songschreibers, des Musikers und des Produzenten und zwar als Candy. Wir hören seinen Song Can't Pretend.
Topic.
Auch ein schöner neuer Beruf, Internet Forscher. Also so wie Archäologe, nur mit Daten und Codes statt mit Erde und Sand. Und diese Spezies Internetforscher hat sich in dieser Woche in Berlin getroffen. Vielmehr die Mitglieder der Association of Internet Research.
Ja, und das Thema in diesem Jahr war Internet Rules. Die Vorträge beschäftigten sich unter anderem mit der Bedeutung des Internets in Politik und Gesellschaft. Und ein Aspekt war, wie man mit großen Datenmengen menschliches Verhalten vorhersehen und auch beeinflussen kann.
Big Nudging ist das Stichwort. Wort dahinter. Das ist noch nicht so richtig im lässig dahingesagten Sprachgebrauch angekommen. Aber wie genau geht das und sollen wir uns darüber am besten gleich empören? Darüber haben wir mit der Direktorin des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft, mit Janet Hofmann, gesprochen.
Ja, das Institut hat die Internet Research Konferenz mit ausgerichtet und Big Nudging, a Dream of Social Cybernetics Come True, hieß das Panel, das Janet Hofmann auch mitgeleitet hat. Und da musste die erste Frage an Sie natürlich erstmal lauten: Soziale Kybernetik, was ist das eigentlich?
Eine klare Definition dafür gibt es ganz klar nicht. Aber man kann über die Jahre beobachten, dass immer wieder versucht wird, auf Grundlage mathematischer Formeln soziales Verhalten und soziale Ordnungsprozesse zu optimieren. Und wir haben uns in diesem Panel ursprünglich die Frage gestellt, ob die Erscheinung von großen Datenmengen, die wir derzeit als Big Data bezeichnen, diesen Traum wohl reaktivieren, nämlich aufgrund dieser Datenmengen das optimale, rationale Verhalten bestimmen zu können und dann das eben dergestalt umzusetzen, dass man die Menschen auch dahingehend anleitet.
Mithilfe von Big Data dann das Verhalten der Menschen zu bestimmen, damit ist dann Nudging gemeint. Wie genau könnte das funktionieren?
Um nochmal zu sagen, worum es bei Nudging eigentlich geht, das ist ja der Versuch, sozusagen die beschränkte Rationalität der Bürgerinnen und Bürger, dem dadurch beizukommen, dass man ihnen eine höhere Rationalität zur Verfügung stellt, sie anstupst in die Richtung, die für sie eigentlich gut wäre. Und was jetzt Big Data da nun hinzufügt, ist, dass wir aufgrund großer Datenmengen erstens Nudging-Prozesse personalisieren können und zweitens, dass man den Bedarf für Nudges vorausschauend konzipieren kann. Dass man also sagen kann, wir haben zum Beispiel in der Sozialpolitik aufgrund unserer Daten, können wir erwarten, dass folgende Risiken sich für folgende gesellschaftliche Gruppen ergeben. Und hier werden wir jetzt antizipativ tätig, indem wir versuchen, Nudges zu entwickeln.
Das setzt natürlich voraus, dass die Daten, die zugrunde liegen, auch der Realität entsprechen. Ist das denn zweifelsfrei geklärt, dass digitale Daten, Einkaufsverhalten, Mobilität, Meinungsäußerungen, die getan werden im Netz, die natürlich auch entsprechend analysiert und quantifiziert werden können, wird es gar nicht mehr hinterfragt, ob diese erzeugten Daten auch deckungsgleich mit der Realität sind?
Wir haben uns mit diesem Problem in dieser Form nicht genau befasst, aber wir haben uns schon um die Transparenz der Datenerzeugung in diesem Panel Gedanken gemacht. Es ging vor allem um diese Typen von Daten, die eben durch Machine Learning heute erzeugt werden. Das betrifft ja einen Bereich, wo Algorithmen womöglich neue Algorithmen entwickeln und sich so weiterentwickeln, dass nicht mal mehr genau nachvollziehbar ist, was diese algorithmischen Verfahren genau tun und damit auch welche Daten sie erheben. Und diese Art von Intransparenz, die ist sowohl Demokratie praktisch als auch ethisch absolut fragwürdig. Aber um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, sind diese Daten eigentlich korrekt? Eine der Panelistinnen hat von einem Beispiel berichtet, über das in England derzeit nachgedacht wird, nämlich Verfahren zur Früherkennung von Demenz. Und da besteht offenbar die wiederum ethisch sehr fragwürdige Überlegung, ob man nicht das Einkaufsverhalten von den Bürgern dafür nutzen kann, um abweichendes, nämlich demenzverdächtiges Verhalten frühzeitig erkennen zu können. Diese Daten sind ja im Besitz der Unternehmen, wo Leute einkaufen, also Supermärkte und Ähnliches. Aber die Überlegung war eben, wenn man auf diese Daten Zugriff hätte, könnte man dann erkennen, dass Leute womöglich die gleichen Kekse mehrfach am Tag kaufen und das als Hinweise darauf hin deuten, dass hier ein Fall von Demenz vorliegen könnte.
Dieses Beispiel mit der Demenzerkrankung, die dann voraussehbar wäre, die wirft ja schon genau die Fragen auf. Es gibt eine ethische Fragwürdigkeit, ob das richtig ist, das dann so zu tun und das als Ergebnis des Nudgings quasi zu sehen. Gibt es denn aber auch Vorteile, die Nudging mit sich bringen kann? Also führt das wirklich zu besseren Entscheidungen und gibt es da auch Beispiele, die womöglich einfacher sind und eben nicht gleich die ganz große Debatte, die rund um Big Data sich natürlich stricken muss, wieder aufwirft?
Man kann zum Beispiel beobachten, dass in Deutschland generell eine große Skepsis gegenüber Nudging besteht, während in den skandinavischen Ländern sehr viele NGOs Nudgings einsetzen, um das umweltbezogene Verhalten der Bürger rationaler und umweltfreundlicher zu gestalten. In den skandinavischen Ländern scheint Nudging eher etwas zu sein, was von unten nach oben geht, in dem Sinne, dass gesellschaftliche Gruppen diese Instrumente für sich erkunden und versuchen, in einem politisch progressiv fortschrittlichen Sinne einzusetzen.
Können Sie dafür vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel nennen, wie Daten, die erhoben werden, zum Beispiel auch im Internet, dazu genutzt werden können? Weil bei Big Data geht es ja dann wahrscheinlich im großen Teil auch um Informationen, die im Netz gesammelt werden und analysiert werden. Wie solche Informationen dazu führen können, ein gesellschaftliches Verhalten zu verändern?
Also ich fange mal an mit dem Bild, das Holger Strassheim eingangs gezeigt hat. Und zwar konnten wir dort eine Treppe sehen auf einem Foto. Diese Treppe gibt es irgendwo in Tokio und die zeigt auf jeder Stufe den Kalorienverbrauch an. Das heißt, je höher man in diesem Gebäude nach oben steigt, desto mehr Kalorien hat man verbrannt und hat somit einen positiven Anreiz, statt immer den Fahrstuhl zu nehmen, doch Treppe zu steigen. Und auf diese Weise ist er eben metrisiert. Man kann sehen, aha, 100 Treppen sind so und so viel, zumindest durchschnittlich so und so viele Kalorien. Und wenn man das jetzt zusammenbringt mit großen Datenmengen, kann man sich zweierlei vorstellen. Zum einen haben wir am WCB in so einer Ministudie sehen können, gibt es Versuche, Datensätze dieser Art für Gamification einzusetzen. So könnte man sich etwa vorstellen, dass eine Krankenkasse versucht, die Versicherten davon zu überzeugen, gesünder zu leben, indem sie so wettbewerbsförmige Spiele unter ihren Versicherten veranstalten, wo man dann, weiß ich, gewisse Punkte gewinnt und sich vergleichen kann mit den anderen Versicherten bezüglich dem alltäglichen Verhalten, das man über eine gewisse Zeit entwickelt hat. Genauso kann man sich das auch bei Autoversicherungen vorstellen. Ne, dass wenn man nie bei Rot über die Ampel fährt oder nie zu schnell fährt, eben immer wenn die eigenen Daten erhoben werden, dass man da faktisch ein positives Punktekonto aufbaut und das sich vergleicht mit den anderen Versicherten dieses Unternehmens. Das ist so ein Versuch mit Gamification, die Vielzahl der erhobenen Daten spielerisch so umzusetzen, dass man sein eigenes Verhalten vergleicht mit denen von anderen und anhand dieser Vergleichsdaten sich selbst bewertet und zugleich dazu gebracht wird, sich vernünftig zu verhalten.
Wie weit ist denn eigentlich die Welt in Sachen Big Nudging? Weil ich glaube, es ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen, inwieweit wir in die Zukunft hineinsprechen. Also welche Fragen sind im Moment offen, beziehungsweise wie konkret reden wir eigentlich gerade?
Ich glaube, dass das überwiegend Zukunftsmusik ist, das Big Nudging. Also der Begriff selbst ist ja auch noch relativ frisch und wir wissen gar nicht, ob der sich durchsetzt. Sehr viele Regierungen haben sich inzwischen Nudging-Einheiten zugelegt und wollen herausfinden, in welchem Umfang sich dieses Policy-Tool tatsächlich einsetzen lässt im Verhältnis zu anderen Regulierungsmaßnahmen.
Vielen Dank für das Gespräch an Jeanette Hofmann vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin.
Und wir machen weiter mit Musik, verweisen aber natürlich auch auf dieses Gespräch im Nachhinein auf breitband.deutschlandradiokultur.de. 4 Jahre lang tat sich nichts bei der britischen Popband Candy Says. Ende Oktober kommt ein neues Album raus, das heißt Burn, Burn, Burn. Und der Song, der im Hintergrund schon anläuft, Not Kings, der ist dann auch dabei.
I'm not myself, I feel less than anything. And what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Before my heart explodes, gotta get out before my heart explodes. 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 The song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my knees. Gotta get out before my heart explodes. 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 Of our love, then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got, it's all I've got. Gotta get out before my heart explodes. 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 Gotta get out before my heart explodes.
Kings von Candy Says aus Oxford. Das Album Burn, Burn, Burn erscheint Ende Oktober und zwar auf der Musikplattform Bandcamp.
Von außen scheint es ein bisschen, als müssten sich die Strategen von großen Unternehmen wie Amazon und Google wie im Schlaraffenland fühlen. Dauernd fliegt statt einer Taube ein neues Unternehmen vorbei, ein lustiges Produkt, das man sich direkt einverleiben kann. Haben Sie zum Beispiel aktuell schon gehört, Amazon vertreibt jetzt auch Zeitschriften aus den USA, hat Radioleute übernommen, also zumindest glaube ich einen, und einen Marktplatz für selbstgemachte Waren eingerichtet. Da muss man natürlich die Frage stellen, was ist das denn eigentlich für ein Laden?
Ja, ein ziemlich großer Laden auf jeden Fall. Wir haben uns mit dem Medienwissenschaftler Stefan Heidenreich über diese Entwicklung unterhalten und auch so ein bisschen versucht herauszufinden, wo uns das Ganze hinführt und was der Kampf ums Monopol mit dem Markt eigentlich anstellt. Unsere erste Frage lautete, geht es bei diesen Shoppingtouren von Google, Amazon und Co. eigentlich nur schlicht darum, so viel einzunehmen wie möglich?
Das ist jetzt nicht Gießkannenprinzip überall reinschütten, das ist schon klar. Die verfolgen schon Strategien, die Unternehmen, wobei die sich halt gerade bei den Großen ziemlich gleichen, weil, glaube ich, die nächsten Geschichten, die kommen, für alle die gleichen sind. Also künstliche Intelligenz, viele Daten und insofern geht es auch bei den Investitionen teilweise darum, zu verhindern, dass der Konkurrent das entsprechende Unternehmen kauft.
Wie entstehen eigentlich solche großen Paradigmen? Auf einmal künstliche Intelligenz und virtuelle Realität. Gibt es da jemanden, der damit konkret anfängt und so Trendbeobachtungsagenturen, die dann solche Agenturen vielleicht auch beschäftigen? Also wie entstehen solche großen Paradigmen, worauf sich denn solche riesigen Unternehmen stürzen?
Also als alter Kittlerianer glaube ich natürlich, dass da, oder als alter, sagen wir so, Anhänger der deutschen Medientheorie, glaube ich natürlich, dass es eine relativ einfache technische Untergrundstruktur gibt, nämlich die Computer, die immer schneller werden, und dabei ist es egal, ob die jetzt so viel schneller werden, wie es Moore's Law vorsieht. In dem Augenblick, in dem du größere technische Kapazitäten hast, bilden sich da automatisch neue Funktionen raus. Klar, Sprachverständnis live kannst du erst machen, wenn Prozessoren eine bestimmte Komplexität erreicht haben. Und in dem Augenblick ist es dann aber auch da. Also würde ich sagen, es gibt ein Layer drunter, eine Schicht drunter, die einfach technisch jeweils neue Funktionen überhaupt erschließt. Dann aber Vorhersagen zu treffen, ist total schwer. Und es gibt immer wieder Vorhersagen, die ganz schief gelaufen sind. Also gerade in Second Life oder sowas. Hat jetzt keiner mehr was davon gehört, was nicht ausschließt, dass es zurückkommt.
Gäbe es auch Produkte oder Dinge, die nicht aufkaufbar, einnehmbar wären von diesen Unternehmen?
Na, es gibt immer noch Wikipedia am Rand, wenn man sozusagen sagt, es gibt auch ein Feld, das nicht unbedingt jetzt gleich kommerzialisiert wird. Ansonsten gibt es auch Verbindungen von Unternehmen, bei denen sich herausstellt, dass sie keinen Sinn machen. Also die klassische Fehlinvestition war AOL und Times Warner. Beide sind an ihrer wechselseitigen Übernahme zugrunde gegangen. Was übrigens auch eine Übernahme war von einem Netzdienstleister und einem Inhalteanbieter. Ich meine, die Strategie von Amazon, jetzt dann deutsche Zeitungen oder sowas allgemein international in Zeitungen zu investieren, würde ich sagen, ist im Amazon-Portfolio insgesamt eher ein kleiner Fisch, ist jetzt keine große Nummer und hat eher damit zu tun, dass die gerade billig sind, dass es nichts kostet. Und dass man dann sich den Content halt sichert, weil man sozusagen auch mit den eigenen Vertriebswegen da immer noch was mehr Gewinn rausholen kann als die eigentlichen Anbieter.
Sie haben gerade schon Amazon erwähnt. Vielleicht können wir ja auf dieses Unternehmen mal zu sprechen kommen, weil ich das ganz interessant finde. Weil einerseits ist es ein Infrastrukturdienstleister im Netz, der eine riesige Serverarchitektur für die Cloud betreibt und steuert damit ja quasi auch so den Markt digitaler Informationen. Und diesen Ansatz weitet das Unternehmen ja auch immer mehr auf die physikalische Welt aus. Also es wächst so ein bisschen an zum ultimativen Logistikdienstleister für den Vertrieb eben nicht nur materieller, sondern auch immaterieller Güter. Und das alles wird jetzt auch eben auf handfeste Waren übertragen, auch mit Lebensmitteln, die sollen auch bald kommen bei Amazon. Gibt es eigentlich überhaupt noch Vokabeln und Begriffe, die so ein Unternehmen beschreiben und abbilden können?
Also ich meine, in den Staaten zählt es, glaube ich, immer noch als Retailer, also wird als Online-Retailer in Konkurrenz zu Walmart, was unser Aldi oder sowas ist, nur eben online. In China, wo ich gerade war, da ist im Augenblick alles Taobao, heißt es. Das ist die Amazon-Parallele. Und ganz viele Produkte gibt es überhaupt nicht mehr in Läden. Die Amazon-Gesamtstrategie, die erschließt sich mir nicht ganz, weil mir das Portfolio zu groß ist und zu divers. Und deswegen ist ihr Monopol auch viel gefährdeter. Also die haben ja praktisch auch eine Art von Monopolstruktur. Aber das Facebook-Monopol, würde ich sagen, ist sicherer, weil es ein Netzwerkmonopol ist. Und Netzwerke sind desto attraktiver, je größer sie sind. Da gibt es sozusagen diesen reinen Größenvorteil aus dem sogenannten Network Law oder Netzwerkgesetz. Amazon dagegen muss immer aufpassen, dass nicht von irgendwelcher Seite Konkurrenten rankommen. Und ich würde sagen, dieses ganze Ausdehnen des Businessmodells ist sozusagen, sich gegen mögliche Konkurrenten zu schützen.
Ja, dem würde ich aber ein bisschen widersprechen wollen, weil bei Facebook ist das soziale Netzwerk sichtbar, offensichtlich auch, weil es um direkte Kommunikation geht. Bei Amazon ist die Kommunikation nicht direkt erkennbar, aber Kundenprofile, Bewertungen, das ist ja auch eine Form der Kommunikation, die halt und die man auch als soziales Netzwerk bezeichnen könnte. Also nochmal die Frage, wie lässt sich das, kann man es überhaupt noch in Worte fassen? Kann man es analysieren? Kann man es in eine Schublade stecken?
Ich würde schon sagen, ich würde es dabei bleiben. Es ist ein Retailer, der eben alle Online-Services, die in der Nähe des Retail-Business sind, also das Verkaufsbusiness, das Warenverkaufsbusiness versucht, irgendwie mit zu umfassen. Wobei ich die ganze Amazon-Cloud-Geschichte, die ja sehr geschickt, sehr weit hochgefahren sind, so dass sie jetzt Marktführer dabei sind. Und da geht es natürlich wie bei allen anderen großen Konzernen drum, den Rohstoff des 21. Jahrhunderts einzusaugen, so gut wie es geht, nämlich Daten.
Inwiefern könnte denn eine solche Entwicklung an einen Endpunkt gelangen? Also wir beobachten das jetzt und sprechen drüber, aber wo ist da Schluss in genau dieser Struktur oder der Strategie, immer weiter sich auszubreiten und immer mehr Produkte, Dienstleistungen etc. mit reinzutun?
Also ich glaube, da gibt es zwei mögliche Endpunkte. Das sozusagen, der eine ist der ökonomische Endpunkt, der andere ist der staatliche Endpunkt. Ökonomisch ist, Monopolisten zu groß werden, missbrauchen sie tendenziell ihre marktbeherrschende Stellung, werden auf gut Deutsch lahm und anfällig dafür, dass andere Unternehmen praktisch ihnen den Boden unter den Füßen wegziehen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist eben tatsächlich, das staatliche Zerschlagen nach dem Gesetz von Sherman's Antitrust Law von 1890, was damals gegen die amerikanische Großindustrie verabschiedet wurde, nämlich gegen die Öl-, die Eisenbahn- und die Stahlindustrie. Und in den 10er Jahren und am Anfang des 20. Jahrhunderts dazu geführt hatte, dass einige große Konzerne, Monopolkonzerne zerschlagen wurden, also Standard Oil und dann die großen Stahlwerke, United Steel. Die wurden dann tatsächlich in sehr viele kleine Einheiten zerschlagen. Und ähnliche Prozesse gab es schon gegen IBM. Da wurden zwei Sektoren getrennt, nämlich Software und Hardware. Irgendwie in den 80ern, wenn ich mich richtig erinnere. Und gegen Microsoft gab es einen Versuch, das aufzutrennen. Und das endete 1994 mit einem Vergleich. Auf welche Art und Weise man jetzt Facebook oder Google auseinandernimmt, ist tatsächlich mal spannend zu überlegen.
Ist es naiv, nach den Konsumenten zu fragen an der Stelle? Also wie die eigentlich auf Dauer umgehen mit diesen riesen Unternehmen?
Also ich glaube, Widerstand ist zwecklos, um das erstmal zu sagen. Das wird nichts groß ändern. Klar kann man immer wieder kleine Grassroots-Bewegungen machen, um woanders die Sachen zu kaufen. Ich glaube aber nicht, dass das tatsächlich was ausrichtet. Dazu sind die Unternehmen schon zu groß, sondern das sind dann immer Nischen, in denen neue Produkte entstehen oder in denen neue Services entstehen.
Bringt nichts. Konsumenten bringen irgendwie nichts, zumindest nicht der Protest, sagt der Medienwissenschaftler Stefan Heidenreich. Und dieses Interview mit ihm haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Und weiter geht's mit Musik, die kein Produkt sein will, denn sie wird verschenkt. Not following the market principles, nicht den Prinzipien des Marktes folgen, so lautet das Motto des italienischen Indie-Labels Edison Box. Wir hören Indianizer. I'm gonna sell our I'm gonna sell I'll wait someday. I'm gonna sell I'll wait someday. I'm gonna sell I'm gonna sell away.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von unserer Kollegin Vera Linz. Hallo Vera.
Hallo.
Hallo.
Mit dem ersten Thema knüpfen wir ja sofort an das Gespräch eigentlich, was wir gerade hatten mit Stefan Heinreich. Es geht nämlich um Google. Die haben nämlich in dieser Woche einige neue Geräte vorgestellt und damit das Wettrennen um künstliche Intelligenz mal wieder angeheizt. Wie will Google denn auf diesem Feld Punkte sammeln?
Indem es künstliche Intelligenz in das Zentrum seiner neuen Geräte stellt. Also die Hardware kann man quasi als Schnittstelle betrachten, über die KI mit dem Nutzer kommunizieren soll. Und zwar über einen digitalen Assistenten, der mit eben solcher ausgestattet ist und sich in der Cloud befindet. Zum Beispiel wurde vorgestellt das Handy namens Pixel, das erinnert viele ans iPhone. Und das enthält einen solchen Google-Assistenten, so ein intelligentes Dialogsystem, das aber anders als bei Apple mit Googles Weltwissen ausgestattet ist. Und vorgestellt wurde auch der vernetzte Lautsprecher Home, der enthält ein Mikrofon mit WLAN-Anschluss. Das Gerät horcht mit Fernfeldmikrofonen auf gesprochene Befehle. Da kann man dann eine Einkaufsliste anlegen, sich Geschäfte in der Nähe nennen lassen und so weiter. 2017 soll das Gerät in Deutschland zu haben sein. Zeit also jetzt schon mal drüber nachzudenken, dass wir zukünftig zu Hause nicht mehr so viel mit Menschen, sondern vielleicht mit der Maschine reden. Komische Vorstellung.
Ist es besser oder schlechter? Darüber reden wir dann im Breitband.
Genau. Es kommt auf den Menschen an.
Und auf die Maschine. Das zweite Thema ist so ein Dauerbrenner, das du mitgebracht hast. Hass auf Facebook. Justizminister Maas will Facebook jetzt in Haftung nehmen, wenn bestimmte Hasskommentare nicht gelöscht werden. Was hat er denn jetzt konkret vor?
Also er will endlich Resultate sehen, denn es passiert nichts, obwohl es immer mal wieder Kampagnen gibt, wie zuletzt die Nicht-Egal von Facebook. Aber die Wirkung bleibt eben aus. Man findet eben nach wie vor jede Menge Schmutz und Postings, die gegen geltendes Recht verstoßen im Netz, die aber dann eben auch nicht aus dem Netzwerk entfernt werden, wenn normale Nutzer sowas melden. Nur 46% der von Nutzern gemeldeten Postings würden gelöscht, sagt Maas. Und er fordert nun Facebook und übrigens auch Twitter auf, sie sollten ihre Kunden endlich ernst nehmen. Er will zum Ende des Jahres nicht nur Bilanz, sondern im Zweifel auch Konsequenzen ziehen, sollte sich nichts ändern. Konkret heißt das, dass Facebook zu mehr Transparenz verpflichtet werden könnte, also offenlegen müsste, wie viele Beschwerden zu illegalen Hasskommentaren da reingehen und was dann damit passiert. Und sollten Inhalte, die man nicht posten darf, nicht konsequenter gelöscht werden, müsste man darüber nachdenken, Facebook in Haftung zu nehmen. Gleiches gilt auch für Twitter. Wir dürfen also gespannt sein, ob tatsächlich was passiert und welche Wirkung das hat.
Ich wollte gerade sagen, es klingt ja noch nach sehr viel Konjunktiv. Also das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, das Thema. Zum Schluss geht es noch um ein tatsächlich historisches Ereignis in der Geschichte des Netzes. Denn die USA geben nach 28 langen Jahren die Kontrolle ab, und zwar über das Internetadressverwaltungssystem oder die Organisation ICANN. Ab Oktober soll das losgehen. Was hat das denn für Folgen?
Also erstmal endet damit die amerikanische Vormachtstellung im Netz, die ja auch daher rührte, dass die USA das Internet ja sehr stark vorangetrieben haben. Die ICANN ist zwar ein gemeinnütziges Unternehmen, ihre Tätigkeit beruht aber auf einem Vertrag mit dem US-Handelsministerium. Und das hat man auch schon gemerkt. Also zum Beispiel wurde die Endung GOV nur an eine nationale Regierung vergeben, nämlich an die USA. Alle anderen heißen dann so gov.br oder gov.uk oder so. Also schon ein Symbol für die Hegemonie. Denkbar wäre auch gewesen, dass die USA-Länderkürzel wie CN für China oder N oder RU für Russland blockieren. Das taten sie nicht. Allerdings wurde das afghanische Länderkürzel mal blockiert, eine Zeit lang während des Krieges. Vor 2 Jahren hat man nun begonnen, eine neue Struktur für die Organisation aufzubauen. Wichtigste Frage war, wie kann verhindert werden, dass nicht nur ein Akteur zu große Kontrolle über das Internet bekommt, etwa ein autoritärer Staat. Künftig sollen also am Internet beteiligte Akteure wie Ingenieure, Forscher, Firmen, NGOs und Regierungen die Aufsicht führen. Zum Schluss wurde noch versucht, das zu verhindern durch 4 US-Bundesstaaten, die geklagt haben, aber diese Klage wurde von einem texanischen Gericht abgewiesen.
Also ab Oktober ICANN nicht mehr in US-Hand. Mal schauen, was das ändert im Internet. Vielen Dank, Vera. Genau. Alle Links zu den Medien und Meinungen gibt es wie immer bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
War das jetzt etwa Punk? Ich würde sagen, nicht so richtig, aber No Future, das ist immerhin der Slogan der englischen Punkbewegung und das ist auch der Titel der neuen EP von James Link. Und ob er sich am Punk orientiert hat, darf man so ein bisschen bezweifeln, zumindest nicht musikalisch. Mit seiner Mischung aus R&B, Elektro und Pop adressiert er vor allem die Millennials. Das schreibt er selber in diesem Internet und wer mehr hören will, Links gibt's auch auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitbandbesprechung.
App-Entwickler, Investoren und auch so Netzbeobachter wie wir, ne, Christina, sind ja immer wieder auf der Suche nach neuen Ideen, die zum nächsten großen Ding werden könnten. Wer hätte eigentlich gedacht, dass es mal eine Mischung aus Video, Selfie und Musikplayback wird? Also ich ganz sicher nicht. Genau das macht jedenfalls die App Musical.ly und die kommt bei jungen Nutzern besonders gut an.
Ja, aber weißt du, was ich gerade dachte? Diese jungen Nutzer, die werden jetzt wahrscheinlich sagen, mein Gott, was für ein alter Hut, das müssen sehr alte,
stimmt,
alte Säcke sein.
Die App ist
sein,
doch schon wieder voll
genau,
durch.
Die das in erzählen. Ja. Egal, es ist trotzdem interessant. Diese Musical.ly-App funktioniert so, dass man Songs laut auf dem Handy abspielt, dabei die Lippen zum Text des Liedes bewegt und sich dann dabei filmt. Und tatsächlich ist wohl die Wahrheit, dass den meisten über 25 und vielleicht ohne Teenie-Kinder dieser Zeitvertreib eher unbekannt sein dürfte. Matthias Finger aber hat sich dieses Phänomen mal angeschaut.
Shani Dakota schüttelt ihre blonde Lockenmähne. Sie pustet Handküsschen in die Linse ihres Handys. Und sie tut so, als würde sie dieses Lied tatsächlich singen. Sie bewegt ihre Lippen synchron zum Text. Eine gute Stimme braucht sie für die Billig-Karaoke nicht. Shani ist eine von 100 Millionen Musical.ly-Nutzern. Gut aussehend und jung. Das ist hier die ästhetische Norm.
Ich komme aus Frankfurt, ich habe mein Abi gemacht, ich bin durch Musical.ly bekannt geworden und es ist extrem, wie das sich entwickelt hat, obwohl es mir am meisten Spaß gemacht hat und ich da auch viel Arbeit investiert habe, hätte ich niemals gedacht, dass ich deswegen mal berühmt werde.
In der wunderbaren Parallelwelt der Teenager. Shani nennt sich Influencerin, weil ihre Videos oft geklickt werden. Ständig erhält sie Angebote für Produktplatzierungen, für ihre Auftritte in den gerade mal 15 Sekunden langen Musical.ly-Clips.
Ich saß im Auto bei meinen Eltern und habe dann im Slow Motion dieses Musical.ly gedreht. Meine Eltern haben mich doch angeschaut und gefragt, was ich denn da mache, warum ich denn so auf die Nerven gehe mit diesem, weil es ist ja echt dieses Slow Motion, dieses und so richtig laut. Meine Eltern so, ne, hör bitte auf.
Bei den Alten sorgt Musical.ly für Verwirrung. Gut so, das ist der Plan. Schließlich soll die Plattform nicht wieder von reiferen Semestern gekapert werden, wie Snapchat beispielsweise.
Es gibt ein Problem bei Snapchat. Je mehr Erwachsene sich bei der Social Media Messenger App anmelden, umso frustrierter werden Teenager und Studenten. Sie machen den größten Teil der 150 Millionen Nutzer pro Tag aus, aber für sie ist die Plattform nicht mehr cool.
Merkt das Wall Street Journal an. Musical.ly hat das Potenzial, Ältere dauerhaft auszusperren. Schließlich geht es um laute Musik. Die eignet sich hervorragend zur Abgrenzung von erwachsenen Spießern. Ein Mädchen macht eigenartige Handbewegungen. Eine Gruppe Jugendlicher springt ins Bild. Zwei Jungs singen im Duett. Musical.ly passt zu Teenagern, die Rockstar-Posen üben, mit der Haarbürste als Mikro vorm Badezimmerspiegel. Jetzt wird das nur gefilmt und landet im Netz. Wer es am besten kann, hat die meisten Follower. Die Videoschnipsel werden auch auf YouTube und Facebook geteilt. Leonard Dobusch forscht zum Urheberrecht und ist Mitbegründer der Kampagne Recht auf Remix.
Ich glaube, wofür Musical.ly wirklich ein tolles Beispiel ist, ist das ermächtigende Potenzial von neuen digitalen Technologien, dass es eben heute nicht mehr so ist, okay, ich kaufe mir Musik, sondern nein, ich setze mich mit der viel aktiver auseinander und das ist eigentlich ein sich aneignender Umgang mit kulturellen Werken und das ist eigentlich was enorm Positives, dass es sehr kreativ auch ist.
Hast du hier irgendwie eine Vorstellung, was man nehmen könnte?
Da geht es ja schon mal los, dass wir fast kein Lied kennen. Toxic von Britney Spears würde ich kennen zum Beispiel.
Draufklicken. Oh, irgendwas funktioniert hier nicht.
Das ist ja eine tolle App.
Ich glaube, wir haben auf langsam gemacht, oder? Was ist hier los?
Als alter Mensch scheitere ich mit meiner Freundin Jasmin zunächst an der Handhabung der App. Doch mit der Zeit werden wir besser. Uns helfen YouTube-Tutorials.
Wenn in deinem Lied die Worte Mitte oder Hälfte vorkommen, positionierst du deine flache Hand im 90-Grad-Winkel vor deiner Nase und gehst mit der Kamera hoch und runter oder umgedreht.
Es gibt auch Handbewegungen für Verliebtsein, Geldnot oder Zweifel. Die Nutzer bebildern mit ihrer Performance den gesungenen Text noch einmal. Das war früher schmachtenden Schlagersängern vorbehalten, mit ihren grotesken Posen. Heute entwickelt sich daraus eine eigene visuelle Remix-Sprache.
Erstens muss man sagen, dass die Schöpfungshöhe eigentlich sehr, sehr niedrig angesetzt ist. Also ich muss nicht sehr kreativ sein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich glaube, dass Alltagskreativität natürlich an anderen Maßstäben zu messen ist, wie professionelle Kreativität. Das macht sie aber nicht minderwertig, das macht sie vor allem anders.
Unterhaltsam ist Musical.ly, geschrieben musical.ly, allemal. Eine Art autonome Mini-Playback-Show für Teenager, ganz ohne Erwachsene. Hier können sie sich produzieren. Oft muss ich über ihre Performances lachen. Es sind aufwendige Choreografien dabei. Und mich selbst hat auch der Ehrgeiz gepackt, es den Jungen mal so richtig zu zeigen. Für die App interessieren sich nicht nur Jugendliche und Firmen, die dort Produkte platzieren wie Lippenstift. Die Plattform hilft auch der Musikindustrie. Ständig werden Tickets verlost. Es gibt gemeinsame Kampagnen. Erik Glaser ist Marketing Director bei Warner Music. Er sagt in der Zeit:
Jugendliche sind extrem schwer zu erreichen, weil sie sich in geschlossenen Communities bewegen, also innerhalb von WhatsApp oder Snapchat, wo sie sich selbst aussuchen, von wem sie Inhalte bekommen. Wir sehen durchaus Ausschläge in den Streaming- und Downloadzahlen, wenn ein Song auf Musical.ly Erfolg hat.
Also selbst Musical.ly war zumindest zum Start in Europa quasi illegal und hat sich erst im Nachhinein um die Rechte von der Musikindustrie bemüht, was aber mühsam ist, weil es mit jedem einzelnen Label separat und intransparent Verhandlungen führen muss. Das ist natürlich aufwendig, teuer und im privaten oder nicht kommerziellen Bereich völlig unrealistisch.
Die Musikindustrie und die jungen Musical.ly-Stars verdienen bereits mit der Plattform. Nur bei den Entwicklern der App in Shanghai kommt bisher noch kein Geld an. Erst soll die Plattform laufen, dann wird über die Einnahmen nachgedacht. Theoretisch könnte der Service auch kostenpflichtig werden. Doch bereits jetzt soll Musical.ly 500 Millionen Dollar wert sein.
Matthias Finger über die App Musical.ly und jetzt Butter, bei Die Fische. Christian, wo findet man dich dort?
Nee, also tatsächlich habe ich das noch nicht gemacht. Ich ist auch eins so der wenigen mit Snapchat, eigentlich so eins der wenigen Apps und Dienste, die mich bisher nicht so wirklich erreicht haben. Aber was ich daran wirklich absolut faszinierend finde, ist eigentlich so diese neue Kommunikation per Remix, wenn man so will. Und auch dieser Subtext, der dort kommuniziert wird mit Gesten und Mimik, nicht so vorhergesehen war von den Machern, sondern den die Nutzer reingebracht haben, finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt. Was mich allerdings sehr stört, ist diese Oberflächlichkeit und dieses schöne, glatte, Pop-eske. Mhm. Und ich würde gerne mal wissen, und da werde ich mich jetzt mal auf die Suche machen bei Musical.ly, ob es da auch Punk und Metal gibt.
So ein bisschen
so eine Gegenströmung von Jugendlichen, die sich dann halt eben so Punk-Songs annehmen und das wiederum auch als so ein bisschen so das System bei Musical.ly hacken wollen. Das fände ich spannend. Das wäre doch mal eine Empfehlung.
Das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Du machst dich auf die Suche und ich übernehme gerne dieses Stichwort Empfehlung, denn es geht jetzt um Empfehlungen hier in Breitband. Es wird nun regelmäßige Empfehlungen geben und zwar von uns bzw. von Gästen für Podcasts, also Hörstücke, Geschichten und Talkformate, die im Internet erscheinen. Und die Premiere unserer neuen Podcast-Kritikreihe kommt von Dirk von Gehlen.
Genau, der Journalist und Social-Media-Leiter der Süddeutschen Zeitung stellt uns einen Podcast für Pessimisten vor. Die Macher des Pessimist Archives, so heißt der Podcast, verwandeln nämlich Schwarzmaler in Optimisten, beim Hören nämlich. Und zwar mit einem kulturhistorischen Blick in die Vergangenheit.
Und was Dirk von Gehlen daran besonders gefällt, das hat er mir vor der Sendung in einem Gespräch erzählt.
The Pessimist Archive, also das Pessimistenarchiv, ist ein Podcast, den es leider erst in einer Folge gibt. Also es gibt nur die Premierenfolge bisher, die war aber so toll, dass ich mir gedacht habe, den muss ich unbedingt hier empfehlen. Es ist eine Sammlung von Zukunftsprognosen, von negativen Zukunftsprognosen aus der Vergangenheit. Und das ist so ein bisschen, wie wenn man den Spoiler von einem Film oder von einer Serie schon kennt und sich das sozusagen von hinten dann nochmal anguckt, man ist ein bisschen schlauer als vorher. Und das macht einen ganz großen Reiz dieses Podcasts aus, dass man in der ersten Folge zum Beispiel nochmal nachhören kann, was die Menschen Anfang der 80er Jahre alles über den Walkman dachten. Das ist nämlich sehr, sehr gefährlich, diesen Walkman zu benutzen.
Wie wird denn diese erste Folge erzählt?
Der Podcast basiert auf einem sehr erfolgreichen Twitter-Account, den es schon seit über einem Jahr gibt, wo in dem gleichen Mechanismus sozusagen Archivmaterial aufbereitet wird. In dem Podcast kommt dann etwas hinzu, was bei dem Twitter-Account nicht geht, dass das sozusagen auch mit bedrohlicher Stimme noch vorgelesen wird, was in den 80er Jahren alles an bedrohlichen Zukunftsszenarien über Walkman-hörende Jugendliche prognostiziert wurde. Und aus der Gegenwart heraus wissen wir halt, dass die Welt nicht untergegangen ist und dass es auch der Walkman sozusagen die Kultur nicht zum Scheitern gebracht hat, sondern dass es ein normaler Reflex war, wie in vielen anderen Bereichen auch, wie die Menschheit auf technische Neuerungen reagiert, dass sie sie erstmal ablehnt und als irre gefährlich erachtet. Und ich finde, das ist in dem Twitter-Account und in dem Podcast wahnsinnig schön dargestellt und es nimmt uns vielleicht ein bisschen die Sorge vor der Zukunft und nimmt all den Alarmisten und Warnern, die sagen, das Internet, das Smartphone macht uns alle ganz dumm, vielleicht ein bisschen den Wind aus den Segeln.
Weil du den Account, den Twitter-Account erwähnt hast, möchte ich passend zu diesem Medium auch einen Tweet zitieren. Zum Beispiel twitterte Pessimists Archive, Kids used to play outside before those damn radios came along and ruined childhood. Also Kinder spielten immer schön draußen, bevor diese verdammten Radios in die Welt traten und dann die Kindheit ruiniert haben. Eine Aussage aus dem Jahr 1939. Das Rezept ist also schnell durchschaut und du hast es ja eben schon auf den Punkt gebracht, Technik erneut. Neuerungen in der Welt, die rufen diese Hysterie hervor und ist aber diese Erklärung, die ja sehr einfach und dann auch sehr bildlich dargeboten wird, wirklich überzeugend? Also ist es jetzt mit dem Smartphone genauso wie mit den Radios damals? Geht es darum, das zu glauben und zu verstehen am Ende?
In der Startfolge sagte Jason Pfeiffer, der das moderiert, also erfunden hat das ein anderer, Louis Anslow heißt er, glaube ich, und der das jetzt sozusagen spricht in der ersten Folge, der sagt, stellt die Frage, warum haben wir eigentlich, nehmen wir an, dass das erste Mal in der Geschichte unsere aktuelle Zukunftsfurcht tatsächlich realistischer sein soll als in allen anderen Fällen, die man in den Twitter-Account zum Beispiel nachlesen kann. Ich glaube, dass es uns hilft, unsere eigene Sorge vor dem Wandel einzuordnen, indem wir einen Blick nach hinten werfen und feststellen, okay, die Generationen vor uns dachten auch schon, die nächste Generation ist die dümmste. Die Generationen vor uns dachten auch schon, die nächste Generation wird die Kultur zum Niedergang bringen und das Abendland an sein Ende führen. All das ist nicht passiert und es hilft uns vielleicht ein bisschen, realistischer auf die Zukunft zu schauen, pragmatischer auf die Zukunft zu schauen. Und wenn das gelingen würde, wäre schon ein großer Schritt erreicht. Und das mit einem Schmunzeln in diesem Podcast anzuhören, finde ich immer sehr schön.
Unsere neue Rubrik hier im Breitband im Deutschlandradio Kultur also soll besondere Podcasts empfehlen bzw. empfehlen lassen. Die Podcast-Landschaft ist natürlich sehr, sehr groß, was schon fast eine Binse ist. Aber wie würdest du genau diesen Podcast einordnen in die bestehende Landschaft? Also ist es eher das unterhaltende Element oder gerade von der Form her besonders überzeugend?
Ich finde, er ist deswegen beispielhaft für das, was ich an Podcasts zauberhaft finde, dass sie sozusagen aus dem Nichts entstehen können. Hier in dem Fall aus einem Twitter-Account und dann tun sich zwei Leute zusammen und machen daraus auf einem neuen Medium etwas, was dem tatsächlich etwas beifügt. Also man kann das jetzt akustisch anders wahrnehmen, als wenn man es nur liest. Und er ist anders als ganz viele andere tolle Podcasts, die man auch empfehlen kann, die dann von Radiosendern zum Beispiel professionell gemacht werden. Einer, der diesen Zauber des Self-Publishing, also dieses, ich habe eine Idee und ich bündel das und ich finde Leute, die das auch gut finden. Diesen Zauber spürt man auch in diesem Podcast. Und das macht für mich Podcasts auch noch aus, dass man da immer wieder was total Tolles, Neues entdecken kann. Und in dem Fall kann man sogar am Ende sagen, man hat ihn ganz am Anfang entdeckt, als die erste Folge draußen war, nämlich genau jetzt.
Vielen Dank, Dirk von Gehlen. Er empfiehlt den Pessimists Archive Podcast. Wer den hören will, findet einen Link dazu bei uns auf breitband.deutschlandradiokultur.de und dort gibt es natürlich auch alle anderen Themen dieser Sendung, auch als Podcast zum Nachhören.
Genau, und endlich mal wieder der Erste sein kann man denn auch bei unserem Podcast, wenn man den runterlädt und hört. Hier kommen gleich die Nachrichten und im Anschluss wie immer das Theatermagazin Rang 1. Da geht es heute unter anderem um die neue Rolle der Kult-Popsängerin Susanne Vega. Die ist nämlich nun auch Theaterautorin und Schauspielerin. Mehr dazu gleich hier im Programm.
Das bedeutet Abschied für Christian Conradi und Christine Watti. Und zum Schluss haben wir noch Musik. Wir hören die Copyleft-Aktivisten von Edison Box, die italienischen Label Betreiber veröffentlichen freie Musik im Internet, so zum Beispiel auch den Elektropop von K.Do Noise aus Bologna. Und wir hören Wandering Gliders.
Und wir sagen tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.
Schönes Wochenende.
Bis bald.
Bis tschüss.
Sky is charging up while we're flying into hope.